Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Seine dezidierten Äußerungen während und nach den 68er-Protesten handelten Peter Schneider Titel der besonderen Art ein. In Italien wurde er zur unerwünschten Person erklärt. In der Bundesrepublik war er laut radikalen Erlass Anfang der 70er ein Verfassungsfeind. Und sich selbst nannte der Schriftsteller und politische Essayist einmal einen melancholischen Revolutionär. Die Liste von Peter Schneiders Büchern ist lang und vielfältig. In seiner Novelle Lenz hat er die Zeit der Rebellion verarbeitet, in dem Roman Mauerspringer die deutsche Teilung. In dem Band Die Lieben meiner Mutter schildert er die Lebens- und Liebensgeschichte seiner Mutter. Und zuletzt widmete er sich höchst erfolgreich in Vivaldi und seine Töchter dem großen Barockmusikmeister. Doch Peter Schneider hat sich auch immer wieder in das aktuelle Geschehen eingemischt mit Zeitungsartikeln und Essays, die sich in dem Band Denken mit dem eigenen Kopf finden, jüngst erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, rechtzeitig zum heutigen 80. Geburtstag von Peter Schneider. Am Mittag habe ich ihm telefonisch gratuliert und mit ihm gesprochen. Herr Schneider, das Denken mit dem eigenen Kopf, mit dieser Formulierung beziehen Sie sich auf Kant und dessen Ideal vom mündigen Bürger. Sind Sie, Peter Schneider, schon immer auch solch ein mündiger Bürger gewesen oder sind auch Sie gelegentlich der Versuchung erlegen, dem Verstand eines anderen zu folgen?
Ja, leider. Und ich habe mich auch damit auseinandergesetzt. Es gab mindestens so zwei Phasen in meinem Leben, wo ich, wie soll man sagen, einem Gruppendenken erlag. Ich spreche in meinem Schlussessay in diesem Band von diesem Groupthink, wie das auf Amerikanisch heißt, oder auch Peer Pressure. Wir haben in Deutschland gar kein vernünftiges Wort dafür, obwohl das ja bei uns zu einer besonderen Plage geworden ist, dieses Gruppendenken, dieses Gehorchen im Denken, dieses Denken im Verein, dieses Denken, wo man nur fragt, ist es meiner Gruppe, meiner Partei, meiner Familie recht? Und das ist mir passiert im Zuge der 68er-Geschichte, als alle da in diese K-Gruppen abwanderten. Da war ich auch ein halbes Jahr lang ziemlich fest mit Mao-Thesen dabei, habe einen Aufsatz geschrieben, aus dem das alles spricht, die Fantasie im Spätkapitalismus und die Kulturrevolution, wenn ich das sagen darf, sehr gut geschrieben, total bescheuert. Das gibt es.
Das gibt es, aber Sie haben sich jetzt auch mit Ihren eigenen Essays und mit Ihrer eigenen Stimme beschäftigt. 30 Jahre umspannen die Texte Ihrer jüngst erschienenen Essay-Sammlung. Darin kommentieren Sie das Selbstgeschriebene und Sie korrigieren sich auch gelegentlich. Sie korrigieren eigene Irrtümer. Wie sind Sie da Ihrem früheren Ich begegnet? Waren Sie gnädig oder waren Sie eher streng?
Weil ich eben immer wieder auch meine eigenen Irrtümer versucht habe aufzudecken. Ich finde es also eine Pflicht von Intellektuellen, sich auch mit den eigenen Irrtümern zu beschäftigen. Man kann überhaupt nicht ein Leben lang aufmerksam mitdenken, nachdenken, ohne sich zu verirren. Aber dann muss man eben solchen Irrtümern auch nachgehen. Und ich finde, es haben viel zu wenig gemacht. Es gibt deswegen auch viele Leute, die mich regelrecht hassen. Also damit muss ich leben. Ich bin dann der Renegat, der Verräter, der Anti-sonst was.
Jetzt schimmerte ja schon so ein bisschen durch und so liest man es auch in dem Band selbst, in einem Essay, dass Sie Ihren 68er-Gefährten vorwerfen, solch eine kritische Distanz, wie Sie sie an den Tag legen, gegenüber der eigenen Gedankenleistung nicht zu besitzen. Fühlen Sie sich da anderen überlegen?
Überlegen überhaupt nicht. Ich finde es, wie ich schon sagte, eine Art Pflicht, sich über die eigenen Positionen, die eigenen Meinungen und auch da, wo man sich verrannt hat, klar zu werden. Und ich habe ja in der Tat wenig Achtung vor Leuten, die sich dieser Prüfung nicht stellen. Das gefällt mir nicht. Solchen Leuten traue ich auch nicht. Also das ist eher Misstrauen als Überlegenheitsgefühl.
Wichtiger Bezugspunkt für Ihre 68er-Proteste war ja der Nationalsozialismus und mit seinem unverhohlenen Rassismus. In der Wendezeit haben Sie dann, Peter Schneider, selbst sich auch auseinandergesetzt mit dem erstarkenden Rassismus in BRD und DDR. Umso erstaunlicher fanden es dann doch viele, dass Sie die Montagsdemonstration von Pegida als eher harmlos eingestuft haben. Haben Sie sich da auch geirrt in dem Sinne, wie Sie Ihre ehemaligen Fehler jetzt korrigieren?
Das glaube ich nicht. Die waren damals noch harmlos und sind ungeheuer verteufelt worden. Das finde ich auch eine Schwierigkeit, dass wir so wahnsinnig schnell mit diesem gratis Antifaschismus bei der Hand sind, wo wir uns dann allen anderen überlegen fühlen. Wir sind die Engel, die anderen sind die Bösen. Das ist eine Art von Debatte, die ich gar nicht mag. Ich beteilige mich daran, wenn man will. Aber mir ist das nicht sympathisch. Mir ist das auch nicht geheuer. Ich habe damals Leute getroffen, die mir nicht unbedingt sympathisch waren. Habe ich auch deutlich geschrieben. Aber ich fand diesen Alarmismus, dass man da sofort eine neue Nazi-Partei kommen sah, fand ich völlig fehl am Platz. Was hat man sie ja herbeigesprochen? Nein, es gibt eine ganz vehemente rechte Gefahr bei uns. Es gibt tatsächlich eine Menge Nazis, die sich richtig vorbereiten auf den Tag X, die sich bewaffnen und so weiter. Das alles hat meiner Meinung nach gar nicht so viel, wie man sagt, mit der AfD zu tun. Das sind einfach Strukturen, die es gibt und die es schon sehr lange bei uns gibt. Und um die muss man sich Sorgen machen.
Wie gefährlich ist es denn dann aber eigentlich als Essayist, ziemlich schnell zur Feder zu greifen und seine Beobachtungen niederzuschreiben? Braucht es manchmal nicht eher noch ein bisschen mehr Zeit, um zu gucken, wohin sich die Dinge wirklich entwickeln?
Ja, man sollte immer sich so viel Zeit wie möglich nehmen, aber manchmal kann man es nicht. Und manchmal darf man es auch gar nicht. Man muss dann sich einmischen, muss wachrütteln, aufrufen. Ich habe das nie gescheut, habe mich dabei auch geirrt. Wer sagt, er habe sich noch nie geirrt, hat ziemlich viele Gelegenheiten verpasst, dazu zu lernen und klüger zu werden. Dieser Gefahr habe ich mich immer ausgesetzt und in der bin ich nach wie vor.
Dann gucken wir doch nochmal zum Schluss unseres Gesprächs auf die Gegenwart. Sie betonen in Ihrem jüngsten Essay, wie wichtig die Kontrolle der demokratischen Öffentlichkeit sei. Wie steht es derzeit etwa in Deutschland um diese Kontrolle der demokratischen Öffentlichkeit, wo ja gerade im Sinne der Gesundheit viele Bürgerrechte eingeschränkt sind? Kontrolliert die demokratische Öffentlichkeit diesen Prozess aufmerksam genug? Was meinen Sie?
Na, ich finde beides gut. Also ich finde es gut, dass da jetzt auch tatsächlich Grundrechte außer Kraft gesetzt sind, denn das geht überhaupt nicht anders. Wir haben nun mal diese Pandemie und wir müssen uns dem stellen. Und gleichzeitig muss man sehr wachsam sein, was da für Rechte alle außer Kraft gesetzt werden. Ich fand es zum Beispiel sehr gut, dass da geklagt wurde für die Demonstrationsfreiheit und dass das ja auch vom Gericht gewährt wurde. Also wenn man dann die Abstände einhält, die wir jetzt alle einhalten müssen, gibt es überhaupt keinen guten Grund, das Recht auf Demonstrationen zu verbieten. Gleichzeitig muss ich sagen, mir geht auch dieser Alarmismus, diese Bereitschaft vieler Linker geht mir richtig auf die Nerven, bei jeder auch der schlechtesten Gelegenheit zu schreien, Vorsicht Faschismus, Vorsicht Nazis und so weiter. Ich habe mal das genannt, den moralischen Narzissmus. Das schmeichelt dem eigenen Selbstgefühl, hat oft wenig mit Politik zu tun.
Sie sprechen den Narzissmus an. Ist das Denken mit dem eigenen Kopf denn aber eigentlich in einer gewissen Weise auch eine Art Narzissmus, weil man sich mit sich und seinen eigenen Gedanken so intensiv auseinandersetzt?
Nee, da wäre Kant missverstanden. Kant ist ja wirklich der Meinung, und das hat mich nochmal verblüfft, als ich mich damit beschäftigte, dass letztendlich jeder Einzelne selbst entscheiden muss, ob er sich einer Meinung anschließt oder diese Meinung für bescheuert hält. Er muss selbst dafür die Verantwortung nehmen. Diese Verantwortung kann ihm niemand abnehmen. Und dieses Denken mit der eigenen Kapazität und sich selber ein eigenes Bild machen, so gut man es kann. Natürlich ist unvermeidlich, dass man sich irrt, dass man falsche Positionen ergreift. Das finde ich eigentlich etwas sehr tröstlich. Keine Gruppe, keine Partei, keine Kirche kann uns das abnehmen, dass wir selber uns eine Meinung machen und dafür einstehen.
Deutliche Worte an seinem 80. Geburtstag. Das war der Schriftsteller Peter Schneider hier im Deutschlandfunk. Sein Buch Denken mit dem eigenen Kopf ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, umfasst 365 Seiten und kostet 22 €.